NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Januar 1412 wird die französische Nationalheldin Jeanne d'Arc geboren.
Das Häuschen ist unscheinbar. Zwei Fenster mit steinernen Sprossen unter einem schrägen Dach. An der Fassade die Statue einer knienden Frau in Rüstung. Über der niedrigen Tür ein Lilienwappen. Wir treten ein.
Es ist ein kleines Haus mit nur vier Räumen. Es gibt nicht viel zu beschreiben. Man bekommt den Eindruck eines mittelalterlichen Hauses. Das heißt, es ist sehr dunkel, es gibt wenig Fenster. Es war kalt und schlecht zu heizen. Außer hier im Foyer, da war es wärmer und es gab mehr Licht.
Mit Magali de Lavaine, der Leiterin der Gedenkstätte, stehen wir vor dem Kamin im größten Raum des Hauses, wo Jeanne d'Arc um das Jahr 1412 geboren sein soll. Nach einem zeitgenössischen Brief geschah es in der Nacht zu Epiphanias, also dem Dreikönigstag, heute vor 600 Jahren. Das Krähen der Hähne habe ihre Geburt angekündigt, heißt es darin. Aber das ist wohl eher Legende. Jeanne war auch nicht die arme Schäferin, zu der sie später verklärt wurde, sagt Magali. Ihr Vater hatte es zu einem gewissen Wohlstand gebracht und war Dorfältester.
Das war eine Familie von Laboureurs, die eigenes Land und ein Arbeitspferd besaßen, um zu pflügen. Sie ist also hineingeboren in einen gewissen Wohlstand. Das waren keine elenden Verhältnisse.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das mittelalterliche Haus als eines der ersten Gebäude in Frankreich zur nationalen Gedenkstätte erklärt. Es gebe keinen Zweifel, dass es sich um das wahre Geburtshaus handle, sagt die junge Historikerin, auch wenn es im Laufe der Jahrhunderte viele Umbauten gab.
Es ist der Platz von Jeannes Haus. Aber man hat sehr viel verändert. Das ist auch das Interessante an diesem Haus, weil es genau zeigt, wie es sich in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt hat, wie man es vergrößert, verkleinert, dekoriert hat, zum großen Teil, um die Geschichte von Jeanne d'Arc zu feiern.
Doch nicht alle Bewohner von Domremy-la-Pucelle, dem kleinen lothringischen Dorf etwa 60 Kilometer südlich von Nancy, teilen diese Überzeugung. Eine Fälschung ist das Geburtshaus für Robert Staub. Mitten durch das Dorf verlief damals die Grenze zwischen Frankreich und Burgund, markiert durch einen kleinen Bach. Nach Roberts Recherchen liegt Jeannes Haus auf der anderen Straßenseite.
Ici, là, vous avez une grosse maison qui est sur la rue. À côté, il y a une ferme.
Sie haben hier einen Bauernhof, ein großes Anwesen, das sich bis zur Maas hinzieht. Durch den Hof ist der Bach verlaufen. Der Eigentümer hat bei Umbauarbeiten den großen Stein gefunden, der als Steg gedient hat, und auch die Grenzsteine. Wir also glauben, dass es dieses Haus war, wo Jeanne gewohnt hat.
Robert und seine Frau sind erst vor 10 Jahren nach Domremy gezogen. Bald begann er an der klassischen Geschichte von Jeanne d'Arc zu zweifeln. Inzwischen im Ruhestand ist der Mann mit dem grauen 5-Tage-Bart zu einem leidenschaftlichen Vertreter der alternativen Jeanne-Forschung geworden.
Je suis un passionné de l'histoire joannique, mais de l'histoire, disons, qu'on appellerait alternative.
Auf Johannas Spuren hat Robert in und um Domremy fast jeden Stein umgedreht. Der Hobbyarchäologe ist findig. Unterwegs im Wald oberhalb des Dorfes. Hier am Hang zeigt mir Robert die Reste einer mittelalterlichen Burg. Viel ist nicht mehr zu sehen. Statt Mauern nur überwucherte Schutthügel. Aber die Umrisse der Anlage sind noch zu erkennen.
On voit les marques d'un mur dans le sol.
Man sieht die Spuren einer Mauer, die bis zur Kuhweide da hinten reicht. Bis zu 70 Meter war sie lang. Das ist also der Platz der Burg. Und da an der Ecke sind die Spuren eines Turmes zu sehen. Da stand ein eckiger Turm und am anderen Ende ein runder.
Nach seiner Theorie war hier der wahre Wohnsitz der Familie d'Arc. Hier sei Jeanne aufgewachsen, als Tochter eines Adligen, nicht nur eines wohlhabenden Bauern. Und damit stellt Robert die ganze Geschichte der Johanna von Orléans in Frage. Ihre heiligen Visionen, ihre Jungfräulichkeit, ihren Tod auf dem Scheiterhaufen. Der geschichtliche Rahmen ist unumstritten. Anfang des 15. Jahrhunderts tobt der Streit um die Vorherrschaft in Frankreich zwischen den Fürstenhäusern Orléans, aus dem die französischen Könige stammen, und Burgund. In den Kampf um die Krone mischen sich auch die Engländer ein. Die Burgunder verbünden sich mit ihnen und der sogenannte Hundertjährige Krieg flammt wieder auf. Sie besetzen den Norden des heutigen Frankreich bis zur Loire. Auch Paris fällt ihnen in die Hände. Mit dem Vertrag von Troyes von 1420 machen sie die Thronfolge unter sich aus und verdrängen Charles den 7., Kronprinz der Orléans-Linie.
Qu'est-ce que c'est?
Monseigneur, écoutez-moi.
Toi, tais-toi.
Das ist die Ausgangslage, als eine junge Frau in die Geschichte eingreift und für die radikale Wende sorgt. Im Mai 1428 taucht Jeanne, die sich Pucelle, also Mädchen nennt, in Vaucouleurs auf. Die königliche Festung ist eine Enklave in burgundischem Territorium. Der heilige Michael sei ihr erschienen und habe ihr den Auftrag erteilt, die Engländer aus dem Land zu vertreiben und den Dauphin Charles zum König zu krönen, sagt Jeanne, gespielt von Sandrine Bonnaire in der Verfilmung von Jacques Rivette.
Il me disait de quitter mon pays et de venir en France, et que je me porterai au secours du Dauphin de France.
Nach langem Betteln stellt ihr der Kommandant von Vaucouleurs schließlich eine Eskorte, mit der Jeanne nach Chinon reist, an den Hof von Dauphin Charles.
Puisque c'est comme ça, puisque tout le monde le veut, tu l'auras ton escorte.
Aber c'est pas trop tôt.
Soweit die klassische Version. Viele Ansatzpunkte der alternativen Forscher hält der emeritierte Geschichtsprofessor Gerd Krummeich, Autor mehrerer Bücher über Johanna, für Haarspalterei. Die Zweifel am offiziellen Geburtshaus von Jeanne zum Beispiel.
Domremy ist absolutes Grenzdorf. Aber da jetzt nochmal eine Distinktion zu machen, wie der Bach gelaufen ist. Ich weiß, dass das so gemacht worden ist. Gucken, wie der Bach gelaufen ist, wann der umgebaut worden ist, der Bach. Oh, nee, das ist mir zu sophistisch.
Mit dem angeblich falschen Geburtshaus beginnt aber erst die andere Geschichte. Die Engländer zu vertreiben, den Dauphin zu krönen, das sei nicht Jeannes Idee gewesen, sagt Robert Stope. Die Visionen der Pucelle sind für ihn eine Erfindung der französischen Propaganda.
Man hat Jeanne d'Arc erfunden. Man hat diese Legende geschaffen von einer jungen Frau, die im Namen Gottes spricht. Gott ist nicht einverstanden mit dem Vertrag von Troyes. Der einzig wahre König ist Charles der Siebte. Lasst ihn krönen.
Die Zweifel an Jeannes Motivation gab es schon damals, vor allem von Seiten ihrer Feinde. Aber dass Gott in die Geschichte eingreifen und Menschen zu seinem Werkzeug machen kann, war damals unumstritten, sagt Gerd Krummeich.
Für mich ist entscheidend, dass sie das damals so empfunden hat und dass die Tatsache alleine von ihren Zeitgenossen überhaupt kein bisschen als Skandal aufgefasst worden ist. Jeder kann jederzeit Stimmen haben und Gott ist überall. Da ist nicht das Problem für die Menschen damals.
Am französischen Hof wurde Jeanne von Geistlichen befragt und musste sich einem Jungfräulichkeitstest unterziehen. Erst dann begann ihre Kampagne gegen die Engländer.
Und sie reißt die Leute mit. Das ist das Entscheidende. Der König gibt ihr ein paar Mann mit. Das sind nicht mehr als 200 Mann. Als sie dann vor Orléans kämpft hinterher, hat sie mindestens 8000 Leute hinter sich, was für damalige Zeit ein riesiges Heer ist. Wie kommt das? Vor Orléans im Mai 1429, da sind dann plötzlich die Bürger auf den Barrikaden. Die Bürger spielen mit. Da kommen Ritterkontingente, die entweder auch begeistert sind oder sich ausrechnen, das könnte Profit bringen, das ist die stärkere Seite.
Unter dem Jubel der Bewohner zogen Jeanne und ihre Truppen in Orléans ein. Am 7. Mai 1429 dann der entscheidende Angriff auf das Fort der Engländer am Ufer der Loire. In der Beschreibung der Kämpfe heißt es, dass sich die französischen Streitkräfte bereits erschöpft zurückziehen wollten. Da habe Jeanne, obwohl durch einen Pfeil verletzt, noch einmal zu ihrer Fahne gegriffen und die Truppen angestachelt zur entscheidenden Attacke.
Sie steht dann wieder auf, zieht den Pfeil raus und sagt, jetzt stürmen wir nochmal. Und die Soldaten, die schon ganz entmutigt waren, haben einen neuen Elan. Dazu gehört, glaube ich, nicht viel militärakademisches Wissen. Dazu gehört ein Elan und eine Begabung, die sie zweifellos hat, zu sagen, wir gehen in die Richtung. Viele Engländer, das ist es, was ich brauche. Wir gehen mitten rein.
Mit der Befreiung von Orléans beginnt der Siegeszug von Johanna. Immer vor Augen hat sie das Ziel Reims. Auf dem Weg dorthin fallen mehrere Städte. Und mit der Übergabe von Troyes ist der Weg frei für das Sacre, die symbolisch aufgeladene Königsweihe in der Kathedrale von Reims.
Je vous amène en cette cité de Reims pour recevoir votre Saint Sacre.
Es ist der Höhepunkt ihrer Geschichte, doch ihre Mission war damit nicht beendet. Sie wollte ja die Burgunder besiegen und die Engländer vertreiben, während der König und seine Berater bereit sind, mit den Burgundern über Frieden zu verhandeln.
Jeanne d'Arc ist da sehr eng. Sie sagt, la victoire est au bout de la lance. Der Sieg, den kann man nur mit dem Schwert erringen. Die Burgunder müssen geschlagen werden. Und die Engländer müssen vertrieben werden. Und der König und seine Leute sagen, nee, wieso, wir haben doch immer schon verhandelt. Und sie sagt, ich traue denen nicht.
Immer deutlicher wird das Zerwürfnis mit dem königlichen Hof. Die von Jeanne vorangetriebene Belagerung von Paris scheitert und diese erste Niederlage schwächt ihre Position erheblich. In der Verfilmung von 1994 gerät sie mit Regnault du Châtre aneinander, dem Berater des Königs.
Tiens ta place, Jeanne, celle d'un beau soldat.
Ihre Rolle als königliche Heerführerin hat Jeanne eingebüßt, aber sie kämpft weiter, mehr oder weniger auf eigene Faust mit einer kleinen Truppe von Anhängern. Bei einem Scharmützel in der Gegend von Compiègne wird sie schließlich gefangen genommen. Und der König lässt sie endgültig fallen, beschreibt Gerd Krummeich, weil sie seinen Interessen nicht mehr nutzte.
Wir haben keine direkte Quelle. Wir haben nur die unumstößliche Tatsache, dass der König nicht den geringsten Finger rührt, um sie aus der englischen Gefangenschaft herauszubringen.
Stattdessen schachern die Burgunder mit den Engländern um Jeannes Auslieferung. Gegen ein hohes Lösegeld wird sie schließlich den Engländern übergeben. Und die machen ihr den Prozess. Der soll beweisen, dass die Erfolge Charles VII. Keineswegs von Gott gewollt sind. Dass Jeanne, die ihm zur Krönung verhalf, vielmehr eine Hexe ist. Unmissverständlich heißt es im Schreiben, mit dem das Inquisitionsgericht eingesetzt wird.
Sie hat grausam Menschen getötet und, wie man sagt, dem einfachen Volk, um es zu verführen und zu missbrauchen, zu verstehen gegeben, sie sei von Gott gesandt und kenne seine Geheimnisse.
Nach den überlieferten Prozessakten hat sie sich gut geschlagen und den Inquisitoren mutig die Stirn geboten. Aber am Ende wird sie doch verurteilt und stirbt am 30. Mai 1431 auf dem Scheiterhaufen. Nur 3 Jahre waren seit ihrem Auftauchen vergangen. So endet die offizielle Lebensgeschichte der Jeanne d'Arc. Aber nicht für die alternativen Jeanne-Forscher.
Il faut savoir que Jeanne va revenir en 1436.
Man muss wissen, dass Jeanne im Jahr 1436 zurückkehrt, dass sie am Stadttor von Metz auftaucht. Eine Frau, die sagt, voilà. Ich bin Jeanne. Die Frau wird von zahlreichen Zeugen wiedererkannt, den Brüdern d'Arc, dem Kommandanten von Vaucouleurs, den Stadtoberen von Metz.
Die Quellen über das Auftauchen der sogenannten Dame des Armoises könnten der Tat stutzig machen, gibt Gerd Krummeich zu.
Dieses Dokument ist das Einzige, was einer seriösen Historiografie einige Probleme auferlegen kann. Was ich nicht glaube, aber das wird behauptet, die hätten also sie nicht wiedererkannt, das glaube ich kein Wort. Aber die zweite Hypothese, dass die Brüder sich ganz kühl ausgerechnet haben, dass diese Emphase und dieses Buhai um diese Frau ihnen erheblich nützen könnte, finanziell und sozial, erscheint mir sehr viel glaubwürdiger.
Die Frau, die vorgibt, Jeanne zu sein, wird nicht nur in Metz gefeiert. Aber der König erkennt sie nicht als die wahre Johanna an. Außerdem verhält sie sich seltsam passiv.
Sie führt ja jetzt auch keine Truppe an. Sie macht ja nur gesellschaftliches Buhai. Sie lässt sich feiern, alle freuen sich, dass Jeanne wieder da ist, aber sie macht ja nicht irgendeinen Krieg gegen die Engländer oder irgendwas, die ist rein privat.
Robert Stob und sein Netzwerk der alternativen Jeanne-Forschung suchen weiter nach Beweisen für das verborgene Leben der Johanna von Orléans. Nach ihrer Version heiratete die Wiedererschienene den adligen Robert des Armoises. Zwischen 1450 und 1452 starb sie und wurde in der Kirche von Poligny in der Nähe von Nancy beigesetzt. Die Spuren ihrer Grabstätte seien aber systematisch zerstört worden, um zu verhindern, dass die wahre Geschichte ans Licht kommt. Robert glaubt an einen Komplott von Staat und Kirche.
Au moment de la canonisation, on aurait sorti le corps de Jeanne et de son mari.
Im Zuge ihrer Heiligsprechung zwischen 1900 und 1920 hat man die Knochen von Jeanne und ihrem Mann herausgenommen und woanders hingebracht. Es gab auch ein Schild mit ihrer Grabinschrift, aber die ist auch verschwunden.
Vor Ort in der Kirche ist an der Wand noch der steinerne Rahmen einer Inschrift zu sehen. In der Nische des Chores sind die Reste einer Grabstätte zu erkennen. Aber wer war hier wirklich bestattet? Robert hat viele Indizien zu seiner Geschichte der Jeanne d'Arc zusammengefügt, doch wirkliche Beweise kann er bis jetzt nicht präsentieren.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Landmesser an Jeanne d'Arc, die vor 600 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.